Einfachheit, zurück zur Natur, abgeschreckt von den Folgen der Industrialisierung, dem Leben in der Stadt. Das war der gemeinsame Nenner der Lebensreformbewegung um die Jahrhundertwende am Anfang des 20. Jahrhunderts. Darunter Spinner, Gurus, Menschenfänger und Sektierer. Darunter aber auch ziemlich progressive Ansätze zum menschlichen Leben und Zusammenleben. Frühform des Naturschutzes, Gesundheitsbewusstsein, freie Liebe, Vegetarismus und Veganismus. Warten auf den Messias, Lebensreformer, Verschwörungstheoretiker und Jesus-Imitatoren. Ein Feature von Thilo Schmidt über die Sinnsuche in einer Umbruchszeit.
Zurück zur Einfachheit, zurück zur Natur. Von dem Leben, was der Boden hergibt, auf dem du stehst. Keine Tiere essen. Heilkunde, Naturheilkunde. Nacktheit, mitunter freie Liebe. Dem gelebten christlichen Weltbild und dem Materialismus der Industrialisierung den Menschen entgegensetzen. Nichts als den Menschen.
Das Denken von einem vermeintlich harmonischen, natürlichen Urzustand war sehr stark.
Die Lebensreformforscherin Christiane Bartz.
Also man hat die umgebende Zivilisation so wahrgenommen, dass das ein Abfall von einem natürlichen Zustand war und dass der Grund dafür die Selbstermächtigung des Menschen gegen die Natur war. Und das war natürlich die umgebende natürliche Umwelt, aber es war eben auch die Natur des Menschen. Und dieser Natur fühlte man sich dann näher, wenn man sich natürlich kleidete oder nach Möglichkeit eben überhaupt nicht kleidete. Und wenn man sich natürlich ernährte, also von dem, was der eigene Boden hergab. Und das waren also alles Dinge, wo man sich dann dem ursprünglichen Leben über die eigene Erfahrung wieder versichern konnte.
Die Skepsis an der Moderne schuf verschiedenste Lebensreformer. Manche schlossen sich der Wandervogelbewegung an, manch anderer zog, wenig bekleidet und barfuß, als Prophet durch die Lande. Die Sehnsucht nach einem irdischen Erlöser war besonders ausgeprägt, als die Menschen in der Inflation in den 20er Jahren eine wahre Apokalypse erlebten.
Also vereint hat sie sicherlich die Grundüberzeugung, dass das Leben ganz neu auf die Füße gestellt werden muss. Und das war eine sehr experimentelle Bewegung und es gab Überschneidungen, also zwischen verschiedenen Ideen und ihren Anwendern, also ein Nukleus war zum Beispiel die Naturheilkundebewegung, die auch dann mit dem Vegetarismus verbunden war. Und so gab es einzelne Kernideen, die sich fortgesetzt, verbreitet und miteinander verschlungen haben.
Die Lebensreform war keine politische Bewegung im engeren Sinne. Man war nicht entweder für ein Leben mit der Natur oder den Vegetarismus oder gegen die Industrialisierung oder gegen die verfestigten gesellschaftlichen Normen des Abendlandes. Nein. Man war Mensch und nur zu dessen Natur und diesen Wurzeln führte der Weg, ganzheitlich.
Also die Verbindlichkeit eines einheitlichen christlichen Weltbildes war ohnehin nicht mehr gegeben. Und gerade da entstehen auch diese religiösen Suchbewegungen, also in unterschiedlichster Art. Also da gibt es dann die nietzschische Lebensphilosophie und den naturwissenschaftlichen Monismus. Es gibt die Attraktivität von Buddhismus, östlicher Philosophie, Theosophie, Anthroposophie und so weiter. Und die Lebensreform, meine ich, ist in ihrer religiösen Aufladung komplett diesseitig. Also es ist eine diesseitige Erlösungshoffnung, die als quasi religiöse Numinosa die Natur, den Körper, das Leben entdeckt.
Einer der wichtigsten Vertreter der Lebensreformer war Gustav Nagel. Der Naturmensch und Wanderprediger wirkte vor allem in Arendsee in der Altmark. In Arendsee pflegt die Gustav-Nagel-Forscherin Christine Meyer seinen Nachlass. Als Kind hat die pensionierte Lehrerin ihn in den 40er Jahren noch kennengelernt.
Und der Mann hat mich einfach fasziniert. Wir waren sehr kirchlich erzogen und er sah ja immer aus wie ein Prophet und hielt da Reden vor Leuten. Und wir haben uns einfach als Kinder dazugestellt, wenn er mit dem Klingelbeutel rumging. Dann sind wir vorher verschwunden, weil wir keinen Groschen hatten, um den zu geben. Auch wenn er am schwarzen Brett, da war ich so 6 Jahre alt, wieder einen neuen Anschlag anbrachte. Ich konnte ja noch nicht lesen, aber ich habe gehört, wenn die Leute das laut gelesen haben oder ich habe gefragt, lest mir doch das mal vor.
So wie sich Gustav Nagel in Arendsee niederließ, wobei er sich nicht wirklich niederließ, seine Wanderungen barfuß führten ihn bis nach Jerusalem, kam er mit der Polizei in Konflikt. Zunächst wohnte er in einer selbst gegrabenen Erdhöhle. Mehrfach kam er in Haft.
Er war ja ein Harmloser. Ein harmloser Friedensapostel und auch Lebensreformer. Er hat nicht in die Norm gepasst und auf keinen Fall in Arendsee. Deshalb wollten ihn ja die Arendseer auch am liebsten gar nicht hier haben. Denn er hatte 1902 schon versucht, nach seiner Jerusalemreise hier in Arendsee Fuß zu fassen und ein Sonnen- und Brausebad zu gründen. Aber das ging pleite, weil ja die Leute nicht zu ihm kommen konnten in die Heilanstalt. Denn das war ja anstößig. Und wer konnte denn da schon hingehen? Doch nicht die Arendseer.
Nach einer lebensbedrohlichen Schwindsucht wendet sich Nagel der Naturheilkunde zu. Er geht, mittlerweile entmündigt, auf Wanderschaft, spricht vor tausenden Zuhörern. In einer Annonce wirbt er so dafür:
Am besten heilt dich die Natur, folgst du mit Gott ihrer Spur. Komm zu mir, ich zeig sie dir.
Er hielt Vorträge in Berlin, da ging er natürlich zu Fuß hin, über Rathenow, hatte in Berlin Unterkunft genommen. Im Februar 1902 ging barfuß über die Friedrichstraße, barfuß im tiefen Schnee. Und dem Pastor rannten die Konfirmanden weg. Darüber war der sehr ärgerlich, ging zur Polizei, hat ihn angezeigt. Die Polizei musste kommen, musste Gustav Nagel praktisch wegsperren, damit der Pastor seine Ruhe hatte und seine Konfirmanden wieder.
Die Literaturwissenschaftlerin und Lebensreformforscherin Christiane Bartz.
Auf seinen Predigtreisen hat er, so ist es überliefert, von Obst- und Gemüsespenden gelebt und im Heu geschlafen. Aber er hatte auch sozusagen Autogrammkarten und jede Menge Postkarten, die er auflegte und verkaufte, die sein alltägliches Leben da in seinem Paradiesgarten am Arendsee gezeigt haben.
Der Paradiesgarten. 1910 unternimmt Nagel einen zweiten Versuch, in Arendsee ein Sonnen- und Brausebad zu errichten. Er kauft ein Seegrundstück, auf dem er unter anderem einen Seetempel mit Tempelgrotte errichtet. Reste davon stehen noch. Das Grundstück pflegen Christine Meyer und der Gustav Nagel Förderverein.
Und dieses hier ist noch original von Gustav gemauert worden. So einfach hat er gemauert. Ich habe mal den Sohn gefragt, was hat denn dein Vater hier zum Mauern genommen? Ja, Sand vom See. Und das hält alles. Das steht über 100 Jahre und hält noch.
Mit seiner Frau und den drei Kindern lebt Gustav Nagel auf kleinstem Raum in einer Holzbaracke auf dem Grundstück. Die Einfachheit erstreckt sich auf alle Lebensbereiche. Auch auf seine Schreibweise, die stark vereinfacht und ausspracheorientiert war.
Das lange I hat Gustav Nagel weggelassen. Warum soll man ein E dort noch schreiben? Man hört es doch gar nicht. Das stumme H hat er auch weggelassen. Das hört man nicht, das braucht man nicht zu schreiben. Er hat alle Substantive klein geschrieben. Und daran hat er eben gearbeitet. Schreibe, wie du sprichst, war sein Motiv. Und er hat so geschrieben, wie er sprach. Also Quelle mit KW. Man hört doch KW, also schreibt man das auch.
Trotz aller Bemühungen der Behörden, Nagel für verrückt zu erklären und sein Wirken zu diskreditieren, wird sein Paradiesgarten zum größten Anziehungspunkt der Altmark, sagt Christine Meyer, und Nagel zeitweise zum größten Steuerzahler Arendsees. In Zeiten großer Unsicherheit hatten die Wanderprediger, Barfußpropheten und Jesus-Imitatoren den größten Zulauf. Die Menschen suchten und fanden Halt bei den Inflationsheiligen, wie manche von ihnen im Nachhinein abwertend genannt wurden. Christiane Bartz.
Bei den Inflationsheiligen war das sehr stark religiös aufgeladen. Also die Vorstellung, dass die Zivilisation in einen apokalyptischen Abgrund führt und die Menschheit daraus errettet werden müsste durch diese ganz spezielle Imitatio-Geste. Also die sahen ja eben auch alle sehr Jesus-artig aus, mit langen Haaren, Bart und in Tücher gewandet. Also das war eine diesseitige Erlösungspraxis. Friedrich Mucklamberti zum Beispiel, der sich hat feiern lassen und mit seiner Jüngerschar durch die Lande gezogen ist und der auch das praktiziert hat, was wir heute Polyamor nennen würden, was damals Haremswirtschaft genannt wurde. Und ja, das war ein manipulativer Zugriff auf seine Anhängerschar, also so dass es einige Frauen gab, die mit ihm den deutschen Heiland gebären wollten. Und damit geriet dann die Bewegung in Misskredit, aus guten Gründen.
In den 50er Jahren trifft der Student Hermann Müller zusammen mit einem Freund in München auf Gusto Gräser in einem Café nahe der Technischen Hochschule.
Man sah auf den ersten Blick, das ist ein, ja, mindestens ein Original, vielleicht sogar ein Prophet oder aber auch ein Verrückter. Das war schwer zu sagen. Ja.
In diesem Moment ändert sich das Leben von Hermann Müller fundamental.
Wir waren einfach sprachlos nach dieser Begegnung. Als wir rausgingen, wir hatten das Gefühl, wir haben zum ersten Mal einen Menschen gesehen, einen Menschen begegnet, weil er so völlig anders war. Auch die Sprache, der hat nun gesprochen, so wie man eigentlich nur mit sich selber spricht oder in Träumen. Also diese ganzen Konventionen des Benehmens und des Sprechens, die waren bei ihm nicht vorhanden. Und insofern kam man da in einen Freiraum des Denkens und des Menschlichen, das man sonst normalerweise gar nicht erfährt.
Hermann Müller sitzt an seinem Küchentisch im Nordschwarzwald. Müller erzählt, ihm sei bei der Begegnung mit Gusto Gräser sofort klar geworden, dass er sein Studium an den Nagel hängt und denselben Weg gehen wird wie der Dichter und Naturprophet Gusto Gräser, der als Vater der Alternativbewegungen auch Hermann Hesse, Ernst Bloch, Thomas Mann und andere inspirierte. Gusto Gräser, markantes Gesicht mit tiefen Furchen, ein Bart wie Karl Marx. Hermann Müller sieht Gusto Gräser auffallend ähnlich. Ein Wiedergänger Gräsers, nicht nur äußerlich.
Ich habe ihn verstanden als einen religiösen Revolutionär, der gegen die überlieferte Weltanschauung und Weltbild aufgetreten ist, das ja vom Christentum bestimmt war und von der Antike, also von einer ganz bestimmten Kulturideologie, gegen die er sich gewendet hat. Und da musste ein denkender Mensch und ein philosophischer Kopf, wie der Gräser war, nun auf diesen ideellen, mythologischen, religiösen Hintergrund letztlich zurückgreifen oder ihn angreifen. Also ich sehe ihn da als einen Weltbildstürmer sozusagen.
Gräser war Mitbegründer der Reformsiedlung auf dem Monte Verità im Tessin, wo er anfänglich auch lebte. Wo die Kinder aus den Dörfern vor ihm auf die Knie fielen. Die Kommunarden tanzten nackt in der Sonne, ernährten sich vegetarisch. In den 1920er Jahren Europas verrücktester Ort seiner Zeit. Gräser ging auf Wanderschaft quer durch Europa, das geprägt war durch Industrialisierung und Materialismus.
Wenn man also diese Entwicklung umdrehen will, dann muss man auf die geistigen Wurzeln zurückgehen und die liegen in dieser Tradition. Darum geht er weiter als die ganze übliche ökologische alternative Bewegung. Er geht auf diesen religiösen Grund zurück und insofern ist er als Prophet anzusprechen, weil er da ein Gegenbild aufgerichtet hat. Ja. Das ist im Grund eine Heuchelei und eine Täuschung und ein Doppelleben, dass man so tut, als befinde man sich noch im christlichen Abendland, als das, was unser Tun bestimmt. Nein, diese Lüge will er nicht mitmachen und will aber auch nicht im Anti stehen bleiben, sondern ein Gegenbild, ein poetisches Gegenbild. Er ist ja Dichter, aufrichten.
Gusto Gräser, Wahlspruch.
Treu mir selbst dem guten Geiste, der in meinem Leibe wohnt, der mit göttlich hoher Freude jede gute Tat mir lohnt. Treu dem Weiser, dem Gewissen, das mir immer Antwort sagt, dass sich nicht in Wurmes Weise meine Seele krümmt und plagt. Unerbittlich treu dem Führer, der im Geist mich überschwebt, der mit seines Geistes Stärke meine Seele neu belebt.
Wien, 10. Mai 1898.
Er hat ja immer betont, jeder muss seinen eigenen Weg finden. Das Selbst, das steht bei ihm in der Mittelpunkt, die Selbstbestimmung, die Selbstfindung. Deshalb hat sich ja auch um ihn keine Gemeinde gebildet, weil er keine Gemeinde wollte. Er meint, wenn der Einzelne sich aus der Tiefe entfaltet, dass er dann sozusagen in die Gemeinschaft und in das, sogar in den Kosmos hineinwächst, dass der Kern des Menschen mit dem Ganzen verbunden ist. Und wenn der Einzelne seinen Kern findet, findet er auch zum Ganzen.
Heute würde man Gusto Gräser vielleicht als Utopisten bezeichnen. Hermann Müller wird darauf angesprochen, beinahe böse.
Nein, also von Utopie würde ich da überhaupt nicht reden. Das ist völlig unsinnig. Es ist zunächst ein Gedanke, ja, eine Idee, dass natürlich das Himmelreich nicht auf Erden kommt. Das war im Gusto Gräser völlig klar. Er hat gerade diese Illusion immer bekämpft, die auch bei den Lebensreformern und anderen natürlich weit verbreitet war. Ja, man könne das Paradies auf Erden wiederherstellen oder erzeugen. Das hat er für kindische Babyfantasien gehalten und genannt. Im Gegenteil, er war der Meinung, das Leben wird immer Kampf sein und Not sein, ja. Und der Glaube an einen ewigen Frieden ist Illusion. Insofern war er gegen utopisch. Das sind Utopien, zu glauben, ob politisch oder sonst wie, könne man das Reich Gottes oder das Paradies der Arbeiterklasse oder sonstige Paradiese herstellen. Dagegen ist er gerade aufgetreten.
Die Machthaber bekämpfen Gräser. Anfeindungen und Verhaftungen sind die Regel. Gräser wurde aus Sachsen ausgewiesen, aus Baden und Bayern je zweimal, in Österreich zum Tode verurteilt. Dabei strebte er nicht nach Macht, auch wenn ihm das Missionarische nicht fern lag.
Ja, das liegt eben auch an seiner Denkweise. Er war ja stark auch von Lao Tse beeinflusst. Und das taoistische Ideal ist es ja geradezu, unerkannt zu bleiben, die Spuren zu verwischen. Die stellen sich nicht in den Vordergrund und die wollen auch keine Macht erobern. Die wollen unten bleiben. So wie das Wasser, das Hauptsymbol im Taoismus ist ja das Wasser, das immer nach unten fließt, nicht nach oben. Der Weg nach unten, also er ist in diesem Sinn den Weg nach unten gegangen, auch sozial als praktisch als Bettler aufgetreten, ja, und nicht eben als derjenige, der die Welt erobern will, sei es nun materiell oder ideologisch.
Der Heiland, er kam. Und das ist die tragischste Ironie der messianischen Heilserwartung dieser Zeit. Denn er kam in Gestalt von Adolf Hitler und führte nicht zur Erlösung, sondern in den Untergang. Der ein oder andere Lebensreformer suchte nach 1933 Kontakt zu den Nationalsozialisten. Gusto Gräser indes wurde von den Nationalsozialisten mehrfach verhaftet, flüchtete von Berlin, wo er sich zuletzt aufhielt, nach München, wo er den Krieg auf Dachböden versteckt überlebte. Dort starb er 1958 völlig vereinsamt. Gustav Nagel wurde ins Konzentrationslager Dachau verbracht. Mehrfach wurde er, zuletzt nach der Gründung der DDR 1950, in die Nervenheilanstalt Uchtspringe eingeliefert. Dort starb er 1952. Westdeutschland nach 1949. Die Zeit des Wirtschaftswunders brach an, des großen Aufbruchs und der Restaurierung althergebrachter gesellschaftlicher Ordnungsvorstellungen. Das sind nicht die Zeiten für Lebensreformer, Wanderprediger und Heilsbringer.
Aus Pappe und aus Holz sind die Gardinen. Den Zaun bedeckt ein Zettelmosaik. Wer rauchen will, der muss sich selbst bedienen.
Ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg. Einst waren wir mal frei, nun sind wir besetzt. Das Land ist entzweit. Was machen wir jetzt?
Jetzt kommt das Wirtschaftswunder, jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt gibt's im Laden Carbonaden schon und Räucherflunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder, jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Der deutsche Bauch erholt sich auch und ist schon sehr viel runder. Jetzt schmeckt das Eisbein wieder in Aspik. Ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg.
Ich glaube, die Zeit war nicht mehr dafür da, weil es dieses Erlösungsbedürfnis nicht mehr gab. Also die unmittelbare Krisenerfahrung war weg. Und diejenigen, die noch an diesen jetzt etwas aus der Zeit gefallen wirkenden Lebensentwürfen festhielten, die waren dann einfach nur noch schrullige Sonderlinge.
Aber die Zeiten haben sich geändert. Man nimmt die Naturzerstörung wahr, den Klimawandel, die Krisen der Welt und die Unbeherrschbarkeit der globalen Umwälzungen und sucht wieder nach Wegen in eine bessere Zukunft und heilere Welt. Da keimt manches wieder auf, was vielleicht Erlösung verspricht. Vegetarismus und Biolandbau sind längst Lifestyle. Freikörperkultur, Naturheilkunde oder Polyamorie sind in ihren jeweiligen Nischen gesellschaftsfähig. Aber eine ganzheitliche Reformbewegung von der Tiefe wie einst? Bad Belzig, südlich von Berlin. Auf einem ehemals von der Staatssicherheit genutzten Areal befindet sich seit 1991 das Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung.
Also wir haben sozusagen einen großen Betrieb, der getragen wird von der ZG GmbH, also eine gemeinnützige GmbH. Und die stellt eben die Menschen an, die auch für den Aufrechterhaltung des Seminarbetriebs notwendig sind. Also jetzt mal für Empfang und Buchhaltung, Küche, Gelände, Aufbau, Gebäudeinstandhaltung. Also alles, was wir tatsächlich brauchen, stellen wir dann auch an. Und dann ist es natürlich toll, dass das Arbeitsplätze sind, die wir selber auch ausfüllen können.
Ein Ökodorf, auf dem gut 100 Menschen leben und arbeiten. Mit eigener Holzhack-Schnitzelheizung und Pflanzenkläranlage. Der gesamte Platz gehört dem ZEG, einer gemeinnützigen GmbH. Jeder Bewohner ist gleichzeitig Mieter und Vermieter, Arbeitgeber und Arbeitnehmer. In der Küche, im Seminarbetrieb, in der Schlosserei, im Landbau. Das ZEG trägt sich durch Bildungszentrum und Seminare selbst, erklärt Bewohnerin Barbara Stützel, die über das Gelände führt.
Ja, wir bieten ziemlich viele Seminare an, weil wir das, was wir sozusagen erforschen, mit uns entdeckt haben, auch wieder weitergeben wollen. Also wie Kommunikation gut funktioniert, wie man Gemeinschaftsaufbau betreibt. Auch das, was wir im Bereich von Beziehungen, Kommunikation und sowas an Methoden entwickelt haben, wie das Forum zum Beispiel, das geben wir auch weiter. Und viele Menschen kommen her, weil sie eben diesen ganzheitlichen Zugang lieben. Also weil sie auch merken, wow, hier ist ein Platz, da kann ich einfach erstmal sein, wie ich bin. Und tatsächlich in mir gucken, was ist das, was ich wirklich will.
Wir gehen in eines der Häuser auf dem Gelände und treffen dort zwei weitere Bewohner. Eine von ihnen ist Almut Gröger, die seit 1993 im ZEG wohnt.
Also ein Slogan, der mir sofort einfällt, ein anderes Leben ist möglich. Also ein Leben jenseits von Kleinfamilie, von einem 8-Stunden-Arbeitstag getaktet, wo ich dann nach Hause fahre in meine kleine Wohnung, wo ich ein anderes Leben auch, wo ich visionieren kann, wo ich von dem, wo wir jetzt stehen, auch noch einen geistigen freien Raum habe, zu visionieren, wohin es noch gehen könnte. Wie können wir uns noch weiterentwickeln? Gesellschaftlich auf die Gesamtgesellschaft geschaut, aber auch ganz persönlich. Und dass es ein Platz ist, an dem das persönliche Wachstum auch gefördert wird, wo jeder Einzelne für sich seinen Weg, ihren Weg sucht.
Almut Gröger spricht von intimer Kommunikation und emotionaler Transparenz, von Kunst, Eros und Natur. Ein Stück weit extrem sei das Leben, das sie sich im ZEK ausgesucht habe, weil es alle Bereiche miteinander verbindet. Die Bewohner des ZEK, das sich gleich nach der Wende gründete, leben in den verschiedenen Häusern auf dem Platz, kommen im Restaurant zum veganen Essen zusammen, gekocht von Mitbewohnern, die zugleich Angestellte des ZEK sind. Das ZEK ist ein Ökodorf mit Bio-Landbau und Solaranlagen. Ein Hauch Esoterik liegt in der Luft. Auch wenn die Lebensreform kein Massenphänomen mehr ist und die Bewohner des ZEK alles andere als Propheten-Popstars sind, das alles kommt dem Wesen der Lebensreform nahe. Die Bezugnahme darauf ist jedoch nicht ungebrochen, sagt Georg Lohmann, Gründungsmitglied des ZEK.
Ich bin, könnte man sagen, auch Repräsentant des ganz schwierigen Verhältnisses der Lebensreformbewegung zu den politischen Gegebenheiten der Zeit. Mein Großvater war relativ engagierter und auch gewisserweise bekannter Wandervogelführer oder Leiter. Und mein Vater stand in dieser Tradition und war gleichzeitig viele Jahre seines Lebens überzeugter Nationalsozialist. Das ist historisch gesehen teilweise eine sehr, sehr schwierige Liaison gewesen, die Lebensreformbewegung. Hitler war, wie man weiß, Vegetarier und hat der Anthroposophie oder der Heilkunde durchaus einiges abgewinnen können. Und so ist in meiner Wahrnehmung die Bezugnahme auf die Lebensreformbewegung auf jeden Fall nicht ungebrochen. Sie darf nicht ungebrochen sein.
Die Lebensreformbewegung des frühen 20. Jahrhunderts geriet in Misskredit, weil sie sich zum Teil von der Naturmystik der Nazi-Bewegung angezogen fühlte. Gibt es trotzdem Wirkungen aus der frühen Zeit, die noch heute spürbar sind? Was bleibt, nicht von verrückten Polyamoren, Haremswirtschaftenden, sondern von Leuten wie Gusto Gräser oder Gustav Nagel?
Tatsache ist für mich, dass nichts, also bei allen Schattenseiten, aus dem, was so Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden ist und unter diesem Sammelbegriff Lebensreformbewegung zusammengefasst werden könnte, dass da sehr vieles sehr wirkmächtig geworden ist durch die Jahrzehnte. In gewisser Weise behaupte ich sogar mehr als das mit den kommunistischen Aufbrüchen nach dem Zweiten Weltkrieg oder selbst in der 68er-Bewegung passiert ist. Das ist mal eine gewagte These, aber meine Interpretation ist, dass ich oft erstaunt bin, wie viel von dem noch in gewisser Weise hält und gesellschaftliche Praxis geworden ist.
Ich glaube, der große Unterschied ist der, dass dieser Pioniercharakter, dass die Vorstellung, dass man sich auf ein noch unbetretenes Experimentierfeld begibt, dass es den nicht mehr gibt. Und das, glaube ich, macht einen großen Unterschied auch im Selbstverständnis aus. Also man muss sich vorstellen, in den 20er Jahren, wo die Lebensreformbewegung aufkam und die Wanderprediger unterwegs waren, dass da die Grenzen des Üblichen sehr, sehr eng gesteckt waren und dass es viel Entdeckerlust, Experimentierlust gegeben hat und was auch immer uns heute einfällt. Was weiß ich, ich lasse mir einen Bart wachsen und ich esse nur noch Avocados oder so. Wenn einem das einfällt, gibt es sofort eine Gemeinde, die das praktiziert und die ihre eigene Facebook-Gruppe hat. Also die Vorstellung, sich wirklich auf Neuland zu begeben, glaube ich, die wird man sehr schwer umsetzen können.
Warten auf den Messias, Lebensreformer, Verschwörungstheoretiker und Jesus-Imitatoren. Ein Feature von Thilo Schmidt. Es sprachen Adam Nüm und Renate Steininger. Ton und Technik Martin Eichberg. Regie hatte Carina Lüttke und Redaktion hatte Winfried Sträter.